zur Kritik der Demokratie. In der folgenden Sendung wollen wir der Frage nachgehen, inwieweit Demokratie im Widerspruch zur kapitalistischen Gesellschaft oder ob beide in einem logischen Zusammenhang stehen. Darüber hinaus wird das schwierige Verhältnis von Antifaschismus und Demokratie unter die Lupe genommen. Dieser Sendung liegt ein leicht gekürzter Mitschnitt eines Referates von Franz Schandl zugrunde, das von ihm auf dem antifaschistischen Ratschlag am 4. November in Jena gehalten wurde.
Unten habe ich das eh schon ganz kurz angesprochen, irgendwie mit diesem Spinoza-Zitat, nämlich, dass jede Gesellschaft eigentlich so etwas ausweist wie eine totale Befangenheit oder eine Befangenheit in bestimmten Leitbegriffen, die eigentlich absolut nicht hinterfragt werden. Also wenn wir heute über Demokratie oder Kritik der Demokratie reden, dann reden wir also nicht über die Kritik des Formprinzips, also über die Kritik der Demokratie an sich, sondern konkret also über bestimmte Missstände in der Demokratie, die man irgendwie verbessern könnte. Daher war es auch das Schlagwort der Linken und in einer bestimmten historischen Epoche hat das durchaus auch seine Berechtigung gehabt, immer die Demokratisierung der Demokratie oder auch die Demokratie vorantreiben. Und also diese Identifikation von Emanzipation und Demokratie beziehungsweise Linke und Demokratie ist also diesbezüglich auch eigentlich immer Konsens gewesen. Ich halte diesen Konsens, der in dieser Gesellschaft herrscht, also für einen totalitären Konsens. Und dieser totalitäre Konsens unserer Zeit besteht darin, für die Demokratie zu sein. Sie ist also die Berufungsinstanz und das Lösungsmittel, das Vademecum, der Dauerlutscher. Und es ist, Zitat Karl Marx, die vulgäre Demokratie, die in der Demokratischen Republik das tausendjährige Reich sieht. Das hat Marx festgestellt, irgendwie in der Kritik des Gotha-Programms von 1875, wo es darum gegangen ist, diese Allerweltsforderungen der Sozialdemokratie zu kritisieren. Daran, also an diesem Konsens, hat sich eigentlich bis heute nichts geändert. Im Gegenteil, dieses Urteil hat sich nicht nur gefestigt oder besser vielleicht sogar verfestigt, es hat sich auch verschärft. Wer sich dieser Gemeinschaft der Demokraten nicht verschrieben hat, gilt als verdächtig und bekämpfenswert. Demokratie wird also als ultimatives Resultat der Geschichte verstanden, das nur noch verbessert werden kann, hinter dem aber nichts mehr kommen soll. Also die Demokratie ist irgendwie so das Endziel der Geschichte. Und vieles deutlicher als bei Staat, Recht, Nation und Markt ist also eine prinzipielle Kritik nicht erlaubt. Ja, sie erscheint eigentlich a priori als abwegig. Kein anderer Begriff ist heute so positiv besetzt wie der der Demokratie. Alle sind dafür. Ja, sich vorzustellen, das nicht zu sein, ist unvorstellbar bis weit hinein in die radikale Linke. Im Wettbewerb der Demokraten wollen alle die besseren Demokraten sein. Der Vorwurf aber umgekehrt, nicht demokratisch zu agieren, ist allerdings ebenso alltäglich und er geht an die Adresse der jeweiligen Kontrahenten. Also wir leben also in der paradoxen Zeit, wo alle von sich behaupten, Demokraten zu sein, um den anderen Demokraten immer vorzuwerfen, keine Demokraten zu sein. Demokratie hat aber auf jeden Fall es ist eine ideologische Konstante und hat auf jeden Fall affirmiert zu werden. Und das Wort affirmiert heißt also nicht nur, wenn man es übersetzt, nicht nur dafür zu sein, sondern ich weiß jetzt nicht, ob es im Deutschen genau diesen Begriff gibt, aber im Österreichischen gibt es, sondern drauf zu sein. Also so irgendwie ein Fan zu sein von dem. Da wird sie also dann beschworen, die Gemeinsamkeit der Demokraten, der Verfassungsbogen, das Grundgesetz und man hat sich also zu verneigen und zu beten. Hier hat also Kritik nicht nur zu unterbleiben, hier hat sie also absolut nichts verloren. Bevor wir uns also über Demokratie äußern, haben wir einmal uns zu ihr zu bekennen. Demokratie wird aber in einer solchen Betrachtung völlig entmaterialisiert zu einer Ikone der Gutwilligen. Sie ist also nicht das Begriffene und somit Angreifbare, sondern das Angebetete, sakrosankt. Und womit wir wieder bei dem berüchtigten Spinoza wären, nicht an die Demokratie zu glauben, ist unmöglich. Wir sind also immer aufgefordert, alle Bekenntnisse des demokratischen Biedersinns, das ist jetzt ein Begriff von Karl Kraus, zu erfüllen. Und auch die Restlinke, die es noch gibt, ist also diesbezüglich auf das Niveau von Kant und Weber, ja noch schlimmer, auf das von Churchill und Popper hinuntergestiegen und hat also das, was also substanziell wird, es dann versuchen zusammenzufassen, in der Marx'schen Kritik der politischen Ökonomie angelegt ist, ist eigentlich vergessen. Alle Politiker reden von Washington bis Moskau, von Tirana bis Kinshasa, schwelgen in diesem Einheitston. Und auch die gesellschaftliche Opposition und alle NGOs oder fast alle NGOs wollen auf dem Erdball anscheinend nur eines: mehr Demokratie und Gerechtigkeit. Die Demokratie wird also nicht als Realisierungsform kapitalistischer Herrschaft gesehen, sondern als letztgültige Form sozialer Kommunikation, immer und ewig anstrebbar, die höchste Stufe der menschlichen Zivilisation. Nach ihr kann nichts mehr kommen, glauben die Hohepriester. Einer davon, Fukuyama, der das Ende der Geschichte ausgerufen hat, schreibt: Das Ideal der liberalen Demokratie ist nicht verbesserungsbedürftig. Punkt. Im Prinzip schließt aber diese Verehrung der Demokratie ideologisch an nichts anderes an als die Verehrung der Grundprinzipien in früheren Gesellschaften. Also wenn man zum Beispiel einen hörigen Bauern, um noch einmal auf Spinoza zu kommen, einen hörigen Bauer im Feudalismus erklärt hätte, dass es möglicherweise keinen Gott gibt, dann hätte er diese Formulierung gar nicht verstehen können. So befangen wäre er in der Selbstverständlichkeit gewesen, dass Gott nur sein kann. Ich denke, dass die Demokraten heute in einer ähnlichen Befangenheit leben. Nirgendwo wird auf jeden Fall so viel hineingepackt wie in die Demokratie. Sie erscheint also auch und gerade also in der Linken als so ein Luftschloss diverser Wünsche. Sie ist also das unverbindlich Verbindliche, wo alle dafür sind, von Franz Josef Strauß bis Franz Schandl. Die Gegenüberstellung einer formalen Demokratie und einer wirklichen Demokratie hat also auch in der Linken eine unendliche Geschichte. Ebenso die Behauptung, das ist jetzt von Oskar Negt: Keine Demokratie ohne Sozialismus, keine Sozialismus ohne Demokratie. Das ist also ein Stehsatz, der vor allem, wenn man, denke ich mir, den Linken, die in den 70er Jahren, zumindest im Westen oder auch in Österreich groß geworden sind, also sicher in Fleisch und Blut übergegangen ist. Mir geht es aber um was anderes. Es geht mir darum, die Demokratie als Kategorie von dieser Alltagsphrase zu lösen, sie also zu einem Begriff zu machen, der historisch und politisch einortbar ist. Erster Definitionsversuch: Demokratie ist mir als eine politische Form des Kapitalismus. Sie gehört ihm zu und kann nur auf dieser Grundlage gedeihen. Sie geht in der Entwicklung mit ihm einher, entwickelt sich nur auf seinem Boden. Was die wahren Subjekte in der Ökonomie sind, die freien Bürger in der Politik. Die Demokratie kann somit nicht von der Marktwirtschaft, vom Kapitalismus abgehoben werden, auch ihre emanzipatorischen Momente nicht. Mit dem Alltäglichwerden der wahren Geldbeziehung in der modernen kapitalistischen Gesellschaft mussten auch die zu dieser Beziehung gehörenden formalen Elemente, die waren, alltäglich werden und in den Besitz eines jeden Menschen übergehen. Der moderne Mensch, dessen sämtliche Unternehmungen das Geld als die allgemeine Ware entweder voraussetzen oder zu ihrem Zwecke haben, weiß sich als Mensch immer schon innerhalb jener vom Staat garantierten Rechtsstruktur, die ihn frei und gleich macht, ohne dass ihm dies zu Bewusstsein käme. Also das ist so die a priorische Voraussetzung jedes Denkens oder jedes Denkens in der bürgerlichen Gesellschaft. So betrachtet sind also alle Versuche, wie sie vor allem seitens der Linken unternommen wurden, Demokratie mit anderen Inhalten zu füllen, zum Scheitern verurteilt. Das letzte Mal, wo das irgendwie im größeren Rahmen passiert ist, zeigte also deutlich der grüne Versuch der Basisdemokratie, der letztendlich dort wieder gelandet ist, wogegen er ursprünglich aufgetreten ist. Meine Behauptung ist nun die, dass der Demokratiebegriff keine zeitlosen Bestandteile beherbergt, und dass die Demokratie dem Kapitalismus immanent ist, was umgekehrt natürlich auch bedeutet, dass wenn der Kapitalismus verschwindet, auch die Demokratie verschwinden wird, aber natürlich auch ihre Zwillingsschwester, die Diktatur. Die Demokratie ist also ein logisches und historisches Produkt des Kapitalismus. Dagegen spricht auch nicht, dass sie eine subjektive Seite kennt, das heißt, sie erkämpft, erobert und durchgesetzt werden musste, also sich nicht automatisch aus ihm ergab. Aber sie konnte eben nur durchgesetzt werden, weil sie durchsetzbar gewesen ist. So gesehen erkämpfte die Arbeiterbewegung als die letztendlich relevanteste soziale Bewegung des bürgerlichen Zeitalters die politische Demokratie nicht gegen den Kapitalismus, sondern für ihn in ihm. Die Demokratie im politischen Sektor ist die Transformierung formal gleicher Warensubjekte in eine abgeleitete Sphäre. Sie verbindet das Konstante mit dem variablen Kapital, also das heißt dann in den Charaktermasken von Bourgeois und Arbeiter, gegen archaischere Formen gesellschaftlicher Kommunikation, die da wären zum Beispiel Leibeigenschaft, Sklaverei und so weiter. Demokratie ist also eine bürgerliche Kategorie, was weiters heißt, es gibt keine sozialistische oder alternative Demokratie. Im Prinzip hat das eigentlich auch schon der junge Engels gewusst, der schon ganz früh, 1844, schreibt, Zitat Engels, aber die bloße Demokratie ist nicht fähig, soziale Übel zu heilen. Die demokratische Gleichheit ist eine Chimäre. Der Kampf der Armen gegen die Reichen kann nicht auf dem Boden der Demokratie oder der Politik überhaupt ausgekämpft werden. Auch diese Stufe ist also nur ein Übergang, das letzte rein politische Mittel, das noch zu versuchen ist und aus dem sich sogleich ein neues Element, ein über alles politische Wesen hinausgehendes Prinzip entwickeln muss. Dieses Prinzip ist der Sozialismus. Das heißt also, ich nehme hier ganz vehement Stellung gegen den in der Linken immer wieder aufgewärmten Gegensatz von Demokratie und Kapitalismus, der hier also einen Widerspruch von wirtschaftlicher Macht und politischer Verwaltung behauptet und gehe im Gegensatz davon von einer Identität aus. Also Kapitalismus und Demokratie passen nicht nur zusammen, sie gehören auch zusammen. Was also dann weiters heißt, dass erstens die herrschende Demokratie bereits die eigentliche Demokratie ist, eine andere werden wir nie bekommen. Also eine andere Demokratie werden wir nie bekommen. Dass also der linke Demokratismus, der in der gesellschaftlichen Realität Freiheit und Gleichheit immer für unzureichend verwirklicht erklärt, nichts anderes ist als ein notwendiger Bestandteil dieser Demokratie, ihre Flanke. Dass also die Krise dieser linken Verwirklichungsideologie eigentlich auch nichts anderes ist als ein Ausdruck der Krise der herrschenden Demokratie und des herrschenden Demokratiebegriffs. Und dass schließlich in dieser Krise der Demokratie diejenige des Kapitalismus selbst erscheint, dazu später noch einiges, weil nämlich die Freiheit und die Gleichheit sich nur als subjektive Seite der gesellschaftlichen Form des Werts darstellen kann. Zusammenfassend, Demokratie und Marktwirtschaft alias Kapitalismus gehören zusammen, sind zwei Seiten einer Medaille. Darin haben also die offiziellen Demokraten gegen ihre linken Stiefbrüder zweifellos recht. Die offizielle Demokratie sagt mehr, als sie weiß, wenn sie Liberalität, Individualität und Marktwirtschaft positiv identisch setzt. Denn in der Tat, die Freiheit ist die Freiheit, als Warensubjekt auf dem Markt kaufen und verkaufen zu können und die Freiheit, über die institutionelle Regulation und über die Rahmenbedingungen des Kaufens und Verkaufens verhandeln zu können. Also das ist, was alles dann unter Rechtssystem, Gesetze, Moderation, warenförmiger Interessensvertretung, infrastrukturelle und soziale Transfers und so weiter fällt. Es gibt jedoch nicht die Freiheit in einer anderen Gestalt als in der eines Warensubjekts, eines immerwährenden Verkäufers und Käufers in dieser Gesellschaft aufzutreten. Diese Freiheit gibt es nicht. Mit dem Verweis auf die Identität von Freiheit und Markt ist also implizit zugegeben, dass die demokratische Freiheit durch den Markt definiert und damit auch begrenzt wird. Das heißt, kommt der Markt in die Krise, kommt auch die Demokratie in die Krise. Es ist also zulässig, unsere Demokratie als Marktwirtschaftsdemokratie zu bezeichnen. Freiheit und Gleichheit sind also somit nichts anderes, und das ist jetzt gar nicht abwertend gemeint, sondern bloß einordnend, als die Kampfbegriffe bürgerlicher Emanzipation, Krücken der Menschlichkeit, nicht diese gut hin. Sie sind nicht nur kapitalistisch kodifiziert, sie sind kapitalistisch konstituiert. Wobei man natürlich dazu sagen muss, dass diese Begriffe natürlich immer auch historisch irgendwie zu begreifen sind. Ja? Also es ist zum Beispiel in den gesellschaftlichen Konfrontationen vor 100 Jahren ein anderer Kampf angestanden, als er heute ansteht. Ja? Also das heißt, ich meine, die Kritik, wie ich sie vorbringe, bezieht sich irgendwie auf die aktuelle Situation und ist irgendwie nicht retrospektiv zu verstehen. Ja? Also ich kritisiere hier irgendwie nicht irgendwie die Linke in ihrem ganzen historischen Prozess, sondern primär die Linke, wie sie sich aktuell darstellt. Vielleicht könnte man das mit dem Satz zusammenfassen auch, was für die Großväter noch selbstverständlich gewesen ist, kann für die Enkel durchaus peinlich sein. Geld und Freiheit sind aus einem Kapitalismus Synonyme. Freiheit ist Geld. Gerechtigkeit und Gleichheit sind Modi der Ordnung bzw. Zuordnung. Marx sagt dazu ganz eindeutig in den Grundrissen, da das Geld erst die Realisierung des Tauschwerts ist und erst bei entwickeltem Geldsystem das System der Tauschwerte realisiert hat oder umgekehrt, so kann das Geldsystem in der Tat nur die Realisation dieses Systems der Freiheit und Gleichheit sein. Also Marx ordnet die Begriffe Freiheit und Gleichheit als kritische Kategorien ein, als kritisierbare Kategorien und nicht als Kampfbegriffe, als positiv besetzte Kampfbegriffe. Zitat weiter. Wenn also die ökonomische Form der Austausch nach allen Seiten hin die Gleichheit der Subjekte setzt, so der Inhalt, der Stoff, individueller und sowohl wie sachlicher, der zum Ausdruck treibt die Freiheit. Gleichheit und Freiheit sind also nicht nur respektiert im Tausch, der auf Tauschwerten beruht, sondern der Austausch von Tauschwerten ist die produktive, reale Basis aller Gleichheit und Freiheit. Als reine Ideen sind sie bloß idealisierte Ausdrücke derselben. Als entwickelt in juristischen, politischen, sozialen Beziehungen sind sie nur die Basis in einer anderen Potenz. Demokratie ist also die Folge des Auseinanderfallens von Gesellschaft und Staat. Sie ist also die Erfüllerin des politischen Bereichs. Zivile Grundlage der Demokratie ist also ein sachlich-rationales Verhältnis zwischen Menschen. Also anders in der Leibeigenschaft herrscht hier ein klar sachlich-rationelles Verhältnis vor. Und jetzt zitiere ich den Marx, glaube ich, das letzte Mal. Marx schreibt im Kapital, um diese Dinge als Waren aufeinander zu beziehen, müssen die Warenhüter sich zueinander als Personen verhalten, deren Willen in jenen Dingen haust, sodass der eine nur mit dem Willen des anderen, also jeder nur vermittelst eines beiden gemeinsamen Willenakts, sich die fremde Ware aneignet, indem er die eigene veräußert. Sie müssen sich daher wechselseitig als Privateigentümer anerkennen. Das Rechtsverhältnis, dessen Form der Vertrag ist, ob nun legal entwickelt oder nicht, ist ein Willensverhältnis, worin sich das ökonomische Verhältnis widerspiegelt. Der Inhalt dieses Rechts- und Willensverhältnisses ist durch das ökonomische Verhältnis selbst gegeben. Die Personen existieren hier füreinander als Repräsentanten von Ware und daher als Warenbesitzer. Wir werden überhaupt im Fortgang der Entwicklung finden, dass die ökonomischen Charaktermasken der Personen nur die Personifikationen der ökonomischen Verhältnisse sind, als deren Träger sie sich gegenüber treten. Auf eine etwas banalere Ebene gebracht, am Markt konstituieren sich freie und gleiche Bürger. Die bürgerlichen Individuen haben so denselben Rechtsstatus. Das heißt, das Brötchen kostet für den König genauso viel wie für den Arbeiter. Also die Bürger haben den gleichen und denselben Rechtsstatus. Sie werden genormt als gleichberechtigte Einheiten, und zwar letztlich für alle Bereiche der Gesellschaft. Ihre Abhängigkeit ist also keine a priorische, also keine von Haus aus gegebene, wie etwa in der Leibeigenschaft oder in der Sklaverei, sondern eine erst durch die Beziehung ihrer Waren realisierte. Aus dieser freien Gleichheit oder gleichen Freiheit resultiert so auch eine Gleichgültigkeit der Ansprüche, also Gleichgültigkeit jetzt in einem doppelten Wortsinn zu verstehen, seien dies nun Angebote oder Nachfragen. Der Tausch erscheint dem bürgerlichen Menschen als die freie Form menschlicher Kommunikation schlechthin, weil die Tauscher weder verkaufen noch kaufen müssen, sondern wählen können. Diese doppelte Freiwilligkeit ist jedoch Folge des Zwanges, sich in Wert zu setzen, um leben zu können. Das führt also dann zu der Paradoxie, dass das Wollen ein Müssen ist. Also der Wille ist ein Muss, seine Voraussetzung bedarf der Potenz des Könnens, die ja keine a priorische Eigenschaft darstellt. Das heißt dann, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit sind also als bürgerliche Ideen Produkte der Realisierungssphäre des Werts, das heißt der Zirkulation. Markt ist also der Raum der Freiheit, Tausch ist der Akt der Gleichheit, Gerechtigkeit ist also dann ein zentrales Kriterium des Werts. Sie alle sind aus der Entfaltung moderner Warenbeziehungen zu erklären. Sie gehören diesem Kontinuum und nur diesem an. Demokratie meint Tausch. Der freie Wille, also oder auch die freie Meinung, auf die wir so stolz zu sein haben, dieser freie Wille ist eigentlich nichts anderes als die subjektive Seite des Werts. Jene Freiheit, die ausgehend von Hegel zu Recht als Einsicht in die Notwendigkeit paraphrasiert wird. Also das ist diese Freiheit ist Einsicht in die Notwendigkeit. Enzyklopädie, Paragraf 147. Der freie Wille ist also nichts anderes als der subjektive Reflex von Produktionsverhältnissen, in denen die Werteigenschaft aller Dinge den fetischistischen Schein einer unhintergehbaren Objektivität angenommen hat, das heißt wertkonstituierte bzw. Warenbesitzersubjektivität. Das ist was jeden bürgerlichen Menschen, also uns allen, selbstverständlich ist, ohne uns verständlich zu erscheinen. Das heißt, der Wille ist objektiv genormt, nicht subjektiv bestimmt. Für Kant, Zitat, ist der Wille nichts anderes als die praktische Vernunft. Wenn die Vernunft den Willen unausbleiblich bestimmt, so sind die Handlungen eines solchen Wesens, die als objektiv notwendig erkannt werden, auch subjektiv notwendig. Das ist, der Wille ist ein Vermögen, nur dasjenige zu wählen, was die Vernunft unabhängig von der Neigung als praktisch notwendig, das ist als gut erkennt. Also sowohl aus diesem Zitat als auch aus dem folgenden Hegel-Zitat wird eigentlich ziemlich klar, wie so etwas wie freier Willen konstituiert ist und wie das auffassbar ist. Also das stehen entschiedenere Wahrheiten drinnen als in unseren Staatsbürgerkunde-Lehrbüchern. Dass also die bürgerliche Freiheit überhaupt nichts mit Willkür zu schaffen hat, wusste also auch Hegel. Zitat Hegel. Wenn man sagen hört, die Freiheit sei das, was man wolle, so kann solche Vorstellung nur für gänzlichen Mangel an Bildung des Gedankens genommen werden. Zitat Ende. Der freie Willen ist sozusagen das Selbstmissverständnis des freien Bürgers, eine Einbildung par excellence. Da es ja der Ausgangspunkt all seiner Entschlüsse, aber wiederum sein freier Wille ist, wird ihm dieser zur ursprünglichen Kategorie. Also das heißt, der freie Wille erscheint nicht als Moment und Resultat der gesellschaftlichen Zwänge, sondern als deren Voraussetzung. Freiheit, in der wir leben, diese Freiheit meint Entscheidungszwang innerhalb von Formzwängen. Und diese Formzwänge wären der Markt, Recht, Politik, Staat, Nation, Demokratie. Diese Formprinzipien des Werts sind aber sakrosankt. Sie stehen nicht zur Diskussion. Was Demokraten diskutieren dürfen, sind also nichts anderes als Verbesserungsvorschläge dieser Formprinzipien, aber nicht diese selbst. Der Herrschaftscharakter bleibt damit fetischiert, das heißt, er ist verschleiert. Dazu muss man natürlich auch sagen, dass es immer der Markt ist, der die Politik bezahlt und die Demokratie aushält. Ihr aller Medium ist das Geld. Politische Entscheidungen sind Entscheidungen über Geld oder hauptsächlich Entscheidungen über Geld. Die wichtigsten Entscheidungen sind immer die Budgetentscheidungen. Aber er kann nicht bestimmen, wie viel Geld er zur Verfügung hat. Das heißt, das Medium oder auch die Quantität der Summen ist immer vorausgesetzt. Demokratie heißt aber weiters auch Staat. Nur er kann also mit Hilfe von Recht und Politik die Demokratie garantieren. Das heißt also, wir befinden uns hier in einem Kontinuum von Formprinzipien, Markt, Recht, Politik, Staat, Nation, Demokratie, die zusammengehören und eigentlich auch als Einheit irgendwie gesehen werden müssen und auch nur in der Einheit eigentlich kritisierbar sind. Also das, was eigentlich so die traditionelle Linke immer getan hat, bestimmte Begriffe negativ zu besetzen, also Nation, Markt und andere dafür positiv, Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat, das ist meiner Ansicht nach analytisch nicht durchhaltbar. Hier gilt es also nicht, irgendwie eine Differenz aufzumachen, wo man also Gutes von Schlechten unterscheiden kann, sondern hier gilt es kategorisch, die Identität der Wertkonstitution dieser Prinzipien festzustellen. Demokratie meint also nicht zu entscheiden, was man entscheiden will, sondern zu entscheiden, was man entscheiden muss. Es ist daher auch unmöglich, diese Instanzen anzurufen, ohne sie zu affirmieren. Das meint aber nicht, dass man diese Instanzen nicht mehr anrufen soll, aber man soll sehr wohl wissen, wenn man diese Instanzen anruft, dass man diesen Instanzen immer zuspricht, positiv zuspricht. Aber das ist natürlich überhaupt die Krux jeder Gesellschaftskritik oder jedes Gesellschaftskritikers in diesem System, dass man gar nicht so kritisch sein kann, um nicht dem System mehr zuzuarbeiten, als gegen das System zu arbeiten. Jede Politik ist also an die bürgerliche Form gebunden. Politik ist eine bürgerliche Form, ebenso wie die Demokratie. Und keine Politik kann aus diesem Rahmen ausbrechen. Und auch also diese ganzen Unterscheidungen, was dann in der Demokratie, die Demokratie ist natürlich auch ohne Staat nicht denkbar. Wenn man Staaten unterscheidet, muss man Inländer und Ausländer unterscheiden. Das ist also der erste Punkt, weil der Staat sich doch irgendwie definiert als Staatsvolk und mit seinen Staatsbürgern, zu denen halt bestimmte gehören und bestimmte nicht gehören. Also man sieht, es ergibt sich irgendwie aus bestimmten Bekenntnissen immer sofort ein Rattenschwanz von Folgebekenntnissen und letztendlich immer ist man in einem Spiel drinnen, aus dem man realitär sowieso nicht aussteigen kann, aber dass man doch zumindest auf einer kritischen Ebene müsste man fähig sein, es zu hinterfragen. Die Demokratie ist daher auch den politischen Entscheidungsprozessen nicht vorgelagert, wie permanent suggeriert wird und wie auch in jedem Staatsbürgerkunde-Lehrbuch steht, sondern nachgelagert. Der oft auch gerade von linker Seite festgehaltene Einwand, dass in der Politik ja gar nicht wirklich entschieden wird, aber doch, dass dort gefälligst dort zu entscheiden wäre, ist meiner Ansicht nach, vor allem nachdem er jetzt schon so alt ist, von einer geradezu rührenden Naivität. Er setzt also auf den Schein und klagt ihn also permanent als Sein ein. Damit erfüllt er eigentlich nichts anderes als ideologische Hilfsdienste. Die Demokratie ist hingegen also die Legitimation der Vollziehung. Der Markt gibt vor, was die Politik entscheidet. Ja? Die demokratischen Entscheidungsprozesse oder beziehungsweise die politischen Entscheidungen erfolgen vor allem in Zeiten, wo es für Staatsbudget und so etwas eng wird, relativ eindeutig den ökonomischen Diktaten des Marktes. Früher, vor allem irgendwie in Zeiten der Prosperität, hat man das irgendwie nicht so deutlich gesehen. Vor allem, ich meine, weil die Staatshaushalte auch relativ, also im Vergleich zu dem, was sie bedienen mussten, relativ großzügig ausgestattet waren. Also so in Österreich gilt das sicher für die Kreisky-Zeit. Was also bedeutet hat, dass man also die sogenannte relative Autonomie der Politik etwas überschätzt hat. Ja, letztendlich sind also die demokratischen Prozeduren zu dechiffrieren, also die demokratischen Prozeduren von freier Meinungsäußerung, politischer Willensbildung und freien Wahlen als Wirkungen einer anonymen Gesellschaftsphysik von anonymen Märkten, und diesen Märkten sind sie nicht vor, sondern nachgeschaltet. Diese Dimensionierung ist den Menschen gar nicht bewusst. Der freie Bürger, der Demokrat ist kapitalistisch konstituiert. Er ist Warenbesitzer, Arbeitskraftbesitzer, Käufer, Verkäufer, Rechtssubjekt, Staatsangehöriger. Das ist also, um hier einige Charaktermasken aufzuzählen. Als politischer Mensch, als Demokrat, hat er deren Interessen, also die Interessen der Warenbesitzer, Arbeitskraftbesitzer, Käufer, Verkäufer, Rechtssubjekte, Staatsangehörige, wahrzunehmen, ohne diese in Frage zu stellen. Also das heißt, ohne sich als Charaktermaske in Frage zu stellen. Er ist also Interessensträger seiner Rollen und nicht Interessent seiner selbst. Der bürgerliche Mensch bewegt sich also innerhalb eines Kontinuums, das ihm nicht als äußerlicher Zwang, sondern als innerliche Selbstverständlichkeit erscheint. Freiheit besteht darin, dürfen zu müssen. Das meint, dass Marktwirtschaft und Demokratie keinen unterschiedlichen Logiken folgen, sondern beide aus der Verwertung entspringen. Der Kapitalismus ist, anders als die traditionelle Linke gemeint hat, die Wirtschaftsdemokratie. Alles andere ist ein linkssozialdemokratisches Märchen. Ja, mein nächster Punkt wäre irgendwie Demokratie als Diktatur, also Demokratie und Diktatur. Ich glaube, wir müssen auch immer davon ausgehen, dass vor allem, wenn man es auf der internationalen Ebene anschaut, dass Demokratie und Diktatur und Freiheit, Gleichheit, Menschenrechte und sowas im Prinzip abendländische Kampfbegriffe sind, die also auch sehr wohl in denunziatorischer Absicht gegen andere gesellschaftliche Niveaus angewandt werden. Also sprich China, Ostasien, die arabischen Länder. Es geht also prinzipiell darum, jene mit unseren Standards zu vergleichen und anschließend irgendwie zu diskreditieren. Die Menschenrechte gehören irgendwie in das Waffenarsenal der westlichen Demokratien. Im Süden also ist das eigentlich ziemlich klar. Also diese typische Vergötterung der Menschenrechte und der Demokratie, die ist was eindeutig Westliches und geht irgendwie davon aus, dass dieser unser kultureller Standard den anderen aufgeherrscht werden muss. Das heißt, diese Gegenüberstellung von Demokratie und Diktatur ist also heute eine allgemein anerkannte bei uns. Und in der gängigen Darstellung sind sie also antagonistische, sich einander ausschließende Gegensätze. Die Unterscheidung Demokratie-Diktatur ist aber letztlich eine methodisch willkürliche, werden doch nur einige wenige Phänomene des politischen Sektors, Mehrparteiensystem, Wahlmöglichkeiten, Grundrechte herausgegriffen, an deren Vorhandensein man Demokratie positiv benennt, beziehungsweise an deren Nichtvorhandensein man die Diktatur der Verurteilung preisgibt. Dieser Code ist also weitgehend ungenügend, da er nur wenige Elemente der Herrschaft berücksichtigt, ja überhaupt nicht nach den spezifischen Grundlagen etwa der aktuellen Standards fragt. Aber ich glaube, man kann auch durchaus irgendwie einige interessante Fragen anschließen, die also dieses Bezugssystem oder die Unsinnigkeit dieses Bezugssystems relativ deutlich vor Augen führen. Zum Beispiel die außerpolitische Frage etwa, ob ein Betrieb demokratisch oder diktatorisch ist, ist durchaus von Interesse. Ich denke mir, in diesem kodierten Instrumentarium ist diese Frage nicht behandelbar. Denn auf der einen Seite ist natürlich der Betrieb eine Demokratie dahingehend, dass ein selbstbestimmter Warenbesitzer, also der Besitzer der Warefabrik, ein selbstbestimmtes Kommando vorgibt und, wie es heute in der bürgerlichen Gesellschaft üblich ist, alle Waren, also das heißt auch die wahre Arbeitskraft, auf sein Kommando gehorcht. Das ist Demokratie. Auf der anderen Seite ist natürlich, wenn man seine Arbeitskraft verkaufen muss, ist man für, sagen wir, 7 oder 8 Stunden irgendwie der Lohnsklaverei ausgeliefert und ist mehr oder weniger auf einmal in einer Diktatur. Also ich glaube, es ist relativ eindeutig, vor allem beim bürgerlichen Betrieb feststellen, dass eine Identität von Demokratie und Diktatur gegeben ist und dass also mit dieser Begrifflichkeit man entweder nicht so etwas wie dem Betrieb beikommt oder, wenn man diese Begrifflichkeit zulässt, wir durchaus von einer demokratischen Diktatur sprechen können. Also der Betrieb und das Büro sind ja also primäre Orte der bürgerlichen ökonomischen Selbstbestimmung. Und womit also diese Dialektik von Freiheit und Autorität ziemlich offengelegt ist. Die bürgerliche Freiheit bedarf also auch immer der Unfreimachung all ihrer Objekte. Nur so kann sie uneingeschränkt über sie verfügen, seien es Arbeitsgegenstände oder Arbeitskräfte. Das bürgerliche Unternehmen, jenes eigentümliche Molekül, in dem die Basiskategorien der Produktionsweise, das heißt abstrakte Arbeit, Wert, Ware, grundgelegt sind, ist die absolute Negation der Freiheit, zumindest was die Seite der darin Beschäftigten anlangt. Wobei ich natürlich beim nächsten Problem bin, dass auch Unfreiheit und Freiheit in der bürgerlichen Gesellschaft urplötzlich als Identität erscheinen und nicht mehr als Gegensatz. Das heißt, der höchste ideelle Wert der bürgerlichen Gesellschaft, die Freiheit, wird in seiner typischen Praxisform, dem bürgerlichen Betrieb, obsolet. Die Charakterisierung eines Systems als demokratisch oder diktatorisch hat nur beschränkt analytischen Charakter. Primär dient sie heute also der Agitation. Sie verklärt mehr, als sie sagt. Demokratie und Diktatur sind also keine Ausschließlichkeiten, sondern Pole ein und desselben Systems. Die Demokratie ist ja nichts weiter als eine verinnerlichte und verrechtlichte Diktatur des irrationalen kapitalistischen Selbstzwecks. Sie kann also auch jederzeit wieder aus sich heraus in offene terroristische Verhältnisse umkippen, sobald die schöne Maschine aufhört zu funktionieren oder in ihrem Lauf gestört wird. Böse formuliert könnte man auch meinen, dass wir keine Diktatur haben, weil wir sie im abstrakten Individuum, in uns, bereits verinnerlicht haben, sodass der äußere Zwang entfallen kann. Was sagt nun eigentlich der Begriff der Demokratie? Ich habe es unten schon im Plenum kurz einmal angesprochen. Man muss sich ihn doch genauer anschauen. Demokratie heißt also nichts anderes als Herrschaft des Volkes. Nur wie ist das jetzt? Wenn man sowohl gegen die Herrschaft ist, also nicht nur gegen die männlich bestimmte, obwohl da in dem Begriff ja eindeutig irgendwie die männliche Konnotation gegeben ist, also wenn man gegen die Herrschaft ist, als auch gegen das Volk, als die staatlich verfasste Nation, warum muss man dann ausgerechnet für die Volksherrschaft sein? Demokratie meint also die Selbstbeherrschung der sozialen Rollenträgern, das heißt, sie ist das tätige und geistige Bekenntnis des Individuums zu seiner Position. Nicht zu sich selbst, sondern zu seiner Position. Das bürgerliche Individuum hat die objektiven Zwänge von Wert und Geld völlig aufgesogen, kann sich selbst ohne diese gar nicht mehr vorstellen, geschweige denn etwas anderes anstellen. Es beherrscht sich wahrlich selbst, es ist also seine eigene Instanz, sein eigener Herr, auf was man heute so stolz ist. Herr und Knecht treffen sich in demselben Körper. Bürgerliche Freiheit determiniert sich als Selbstbeherrschung, als Selbstverfügung und als Selbstgehörigkeit. Das Ideal des aufgeklärten Menschen blamiert sich also an seinen Exemplaren und der mündige Bürger entpuppt sich also in bürgerlichen Zeiten stets als das höhere Subjekt. Wir leben also auch in einer Zeit, wo die Krise der Demokratie auch auf einer empirischen Ebene ziemlich evident wird. Fast alles, was die Demokratie trägt, jetzt also im Sinne von sowohl beinhalten wie konstituieren, ist also in Verruf gekommen. In Verruf gekommen sind die Parteien, die Politiker, die Bürokratien, der Parlamentarismus, die Gesetzgebung. Also das heißt, das, was eigentlich die Demokratie ausmacht, das ist auch offiziell im Verruf gekommen. Auf der anderen Seite wird aber bejaht, dass dafür umso frenetischer etwas wie der lediglich irgendwie dieser volksgemeinschaftliche Kern. Und ich denke mir jetzt, dass der Populismus hat also gegen die herkömmliche Demokratie, die konventionelle, von Funktionären und Mandataren geprägte Demokratie, die besseren Argumente, da er mehr oder weniger die Demokratie als Volksherrschaft zuspitzt. Zu Recht beruft er sich auf das Volk und entzieht so denen, die sich auch auf dieses berufen, die argumentative Basis. Zitat Jörg Haider: Ich habe keine Angst vor dem Volk. Daher bin ich für einen weiteren Ausbau der direkten Demokratie. Das ist übrigens eine auch der zentralen Forderungen, Abwertung des Parlaments und Ausbau plebiszitärer Elemente, weil das dann immer also so zu Volksmobilisierungen führen könnte, wo Haider weiß, dass er durchaus irgendwie da einiges durchsetzen könnte, was auf parlamentarischer Ebene auf Widerstand stoßen würde. Die These ist nun die, dass der Populismus die reinste Form der Demokratie ist. Haider weiß das und Haider will das. Die anderen wissen das nicht und ihre blinde Affirmation der Demokratie verunmöglicht geradezu jede effektive Kritik. Man muss natürlich auch sagen, die moderne Demokratie giert ja auch direkt nach kommerzialisierter Abstimmung. Sie fragt also permanent nach Stimmungen, also in Meinungsumfragen und in Wahlen und will und muss sich also permanent auch inszenieren, um Stimmung für sich zu erzielen. Der Populist ist also dahingehend sogar im doppelten Wortsinn der lauterere Demokrat, da er ungeschminkt die Normalität zum Ausdruck bringt. Kritik und Demokratie gehen so also nicht zusammen. Kritik fragt also stets nach der Zurichtung der Stimmung, woher sie kommt, wohin sie will, kurzum nach dem Charakter. Und Kritik kann also anders als die Demokratie Maß, Anzahl und Quantum nicht als letztes Kriterium zulassen und billigen. Das heißt, was die Leute wollen, sollen sie auch kriegen, ist ihr inakzeptabel. Was rechte Demagogen wissen und zumindest spüren, das will also den linken Demokraten also überhaupt nicht in den Sinn kommen, dass gerade in der Linken, ja sogar in der radikalen Linken, die Demokratie so anerkannt ist, wie der Populismus verkannt, ja beide wie natürliche Antipoden erscheinen, ist Folge dieser völlig unhistorischen Sicht bürgerlicher Herrschaft, die eben Demokratie von dieser entkoppelt, sie nicht als Formprinzip des Kapitalverhältnisses sieht, sondern als eher eine Form, ja Höhe und Endpunkt der Kommunikation. Und ich glaube, da muss man jetzt auch noch auf eines hinweisen, nämlich dass Populismus ja eigentlich auch im Wort nichts anderes heißt als Demokratismus. Ich meine, das eine ist griechisch, das andere ist Latein. Der Populismus ist also seinem Wesen nach nicht Gegner der Demokratie, sondern ihre Fortsetzung mit entschiedeneren Mitteln. Er ist also auf rechts jetzt umdefiniert, die von der Linken ursprünglich propagierte und zwischenzeitlich fast allseits eingeforderte Demokratisierung der Demokratie, die also zum Populismus führt. Haider sagt, Demokratie hält die Demokraten auf Trab und die Demokratisierung der Demokratie ist unser Anliegen. Also eine klassische Aufnahme einer linken Forderung als Versatzstück im Haider-Programm. Jetzt eine Überleitung zu Konkurrenz und Rassismus. Konkurrenz ist also nicht nur das Wesen des Marktes, sondern auch das Wesen der Demokratie. Das Konkurrenzprinzip ist also auf Ausschließung, Zurückdrängung und Vernichtung des Gegenübers programmiert. Zitat: Im Wettbewerb geht es darum, die Konkurrenz nicht zu erhalten, sondern sie loszuwerden, sagt der bekannte Spekulant George Soros. Der Markt hat eine eliminatorische Tendenz. Das heißt, für sich sein heißt gegen andere sein. Im Geschäft liegt also die konzentrierte Gewalt der Verhältnisse. Lohnkampf und Preiskampf sind also obligat, immer präsent, machen Menschen zu Klassenfeinden und Tauschgegnern. Das bürgerliche Selbstbewusstsein, inklusive des einst beschworenen proletarischen Klassenbewusstseins, kann vor diesem Hintergrund nichts anderes sein als die immanente Selbstbehauptung in Zwangsverhältnissen. Stets geht es den bürgerlichen Menschen ums Durchsetzen. Der Rassist nun, der demokratische Wiederauszuckende, nimmt diese eliminatorische Tendenz des Marktes durchaus wahr. Sie erscheint ihm aber als unaufhebbares Schicksal. Nur wenn er zu den Siegern gehört, kann er sich individuell schützen. Er möchte nun nicht bei den Eliminierten, sondern bei den Eliminierern sein. Als schwaches Individuum schreit er nach Vergemeinschaftung, und als stärkste Vergemeinschaftung erscheint ihm sein Volk, seine Nation, sein Staat. Ihn bittet er um Hilfe und ihm dient er sich an. Und die Glatzköpfe, denke ich mir, nehmen das wortwörtlich, indem sie auch den Schein von Zivilität noch abwerfen und die Faust regieren lassen. Der zuschlagende Rassismus ist aber diesbezüglich nur die Speerspitze der institutionellen Ausgrenzung. Auch wenn diese, also die institutionelle Ausgrenzung, jenen so nicht haben will, arbeitet er ihr zu. Also das ist also dieses berühmte, wenn man sich gewisse Politiker-Aussagen durchliest, kann man das sehr wohl irgendwie als Aufrufe lesen, doch endlich einmal ernst zu machen. Der Rassist schreit also nach der staatlichen Sicherheit seines Werts und seiner Wertigkeit. Das Nationale funktioniert so dann als Inklusion, das heißt seiner selbst als versichernde Zugehörigkeit, und auf der anderen Seite als Exklusion, also die Exklusion anderer, eben nicht Angehöriger der Volksgemeinschaft. Soziale Konkurrenz refiguriert sich als nationale Abstoßung. Rassismus ist also sozusagen auch der Versuch der negativen Aufhebung der Konkurrenz. Objektive Bedrohung wird subjektiv gedeutet. Schuld, das heißt Schuld jetzt an, ob das jetzt die Arbeitslosigkeit ist, ob das Drogen sind, ob das Kriminalität ist, ob das bestimmte Krankheiten sind. Schuld sei der Ausländer. Wobei es dann, vor allem in Österreich sieht man das ganz deutlich, so etwas gibt wie eine rassistische Hitparade der Völker. Das heißt, ihre Kriterien sind nicht mehr so wie im Nationalsozialismus das der Verwandtschaft, also weiß ich so, wo halt zuerst die Arier gekommen sind, dann halt verwandte Völker, dann die Slawen, Juden, Zigeuner. Also das war irgendwie im Faschismus war das ziemlich hierarchisch und kaum irgendwie durchlässig. Heute herrscht also auf der Ebene, zumindest in Österreich, und Haider spielt das vor, ein hohes Maß an Flexibilität und Opportunität. Vielleicht nur dazu sagen, also die von der FPÖ zurzeit am meisten Bedrohten sind sicher die Schwarzafrikaner, die sogenannten dahergelaufenen Neger, Zitat Haider im unter Anführungszeichen. Also das heißt, Haider spielt also diesbezüglich durchaus einen DJ. Er sitzt also am Pult und betätigt also die Lichtorgel. Im Prinzip wollen sich aber viele Menschen vor der Konkurrenz dahingehend schützen, indem sie also andere Markt- und Sozialkonkurrenten, Ausländer, Sozialschmarotzer, Beamte, Politiker, Spekulanten, Juden, man könnte das irgendwie nur verlängern. Also im Prinzip geht es darum, bestimmte Konkurrenten zu stigmatisieren und diese aus der Konkurrenz bzw. den sozialen Leistungen auszuschließen oder doch abzudrängen. Sie, also die fleißigen, anständigen Inländer, um Haider noch einmal zu diskutieren, möchten also ihren sozialen Status sichern, indem sie nach politischer Abwertung anderer Gruppen schreien. Aber nicht nach der Abwertung durch den Markt, sondern indem sie irgendwie a priorische Abwertungen dem vorziehen. Im Prinzip, ich denke mir, die Tragik der Verhältnisse liegt natürlich auch darin, dass der Großteil der Konkurrenzsubjekte andere Konkurrenzsubjekte primär als Sündenböcke betrachtet und dass das hauptsächliche Kriterium, um Sündenböcke festzustellen, irgendwie das nationale Kennzeichen ist. Und die rassistische Faustregel lautet dann, je weniger ein Ebenbild, desto größer das Feindbild. Ausgrenzung, denke ich mir, ist auf jeden Fall der Nukleus der Ausmerzung. Und diese muss sich nicht automatisch aus jener ergeben, aber sie ist denn doch immer möglich. Und das zeigt dann irgendwie auch so eine Liste, wie wir sie heute unten irgendwie im Hörsaal 2 irgendwie gesehen haben an der Wand, wo kleine Banden das erledigen wollen, was heute nicht mehr Staat werden kann, aber für sie doch Staat werden soll. Das heißt, die Grundlage dieser Ausmerzung ist also eine negative Folge des jeder Warenmonade inkooperierten Betriebssystems der Konkurrenz. Die Konkurrenz zwingt uns dazu, andere zu überflügeln, sie auszuschalten, zu erledigen, am Markt zu bestehen. Damit soll also nichts entschuldigt werden, aber doch einiges erklärt werden. Soziale Ängste gestalten sich also in dieser Gesellschaft meist als pathologische Konstruktionen, in denen immer wer als schuld sein muss. Ganz kurz zum Staat. Wenn man sich Europa jetzt anschaut und vor allem, was irgendwie auch in der Europäischen Union abläuft, dann kann man die Sache vielleicht irgendwie so auflösen, oder ich habe es zumindest versucht, so für mich aufzulösen, das Verhältnis zwischen Bürger und Staat. Ich denke mir, der Staat ist des Bürgers Burg. Und es ist ja nicht zufällig, dass im Wort Bürger Burg steckt. Ja? Also das ist diese Festung, die man nur mittels des Staates erzielen kann. In diese Burg zu dürfen, also in die Schengener Festung, ist heute ein Privileg. Der Demokrat sieht sich also als Staatsbürger und als Bürger des Staates will er also geschützt werden. Geschützt jetzt unter Anführungszeichen. Der Rassismus wird allgemein, am deutlichsten auch dadurch, sieht man das darin, indem er also Quoten einführt, was ja also nichts anderes heißt, dass nur eine bestimmte Anzahl rein darf, der Rest abgeschoben werden muss. Und da ist also, denke ich mir, die Differenz, zumindest in Österreich ist es so, zwischen, sagen wir so, der linkesten Partei im Parlament, den Grünen, und der rechtesten Partei im Parlament, den Freiheitlichen, ist die Differenz immer eine Differenz der Quantität und keine der Qualität. Ja? Die einen haben halt höhere Zahlen, sind toleranter, und die anderen haben halt irgendwie niedrigere Zahlen. Beziehungsweise man diskutiert das jetzt auch, habe ich auch gesehen, in Deutschland auf der Ebene, dass halt man primär jene reinlassen will, die ökonomisch nützen. Also das heißt, man verbindet dann irgendwie den Rassismus noch mit dem Sozialdarwinismus und spielt das also auf dieser Ebene durch. Aber interessant ist auf der Ebene, dass man prinzipiell heute alle demokratischen Parteien davon ausgehen, dass zwar das Kapital und die Waren auf der Welt herumfahren dürfen, wie sie wollen, die Menschen aber nicht. Also das heißt, dass jene Zustände, die westlichen Zentren geschaffen haben, also irgendwie diese eklatanten sozialen Ungleichgewichte auf der Welt, nicht dazu führen dürfen, dass die Menschen, wie Marx es einmal formuliert hat, auch dem Kapital nachfahren. Denn eigentlich findet ja nichts anderes statt auf der Ebene. Die Immigration ist ja auf der Ebene zu interpretieren, dass Menschen ihre soziale Lage verbessern wollen und dorthin wollen, wo Kapitalherrschaft besser funktioniert als zu Hause in Rumänien oder in Bulgarien oder sonst wo. Also das heißt, man steht zwar offensiv irgendwie zu dieser kapitalistischen Durchsetzungsgeschichte, also die halt, wie soll ich sagen, 11/12 irgendwie der Menschheit irgendwie in den Ruin getrieben hat und das letzte 12 auf ihren Wohlstandsinseln gedeihen lässt, will aber die politischen Folgen von dem irgendwie nicht tragen. Obligat sind also daher Diskussionen heute, wie viele Ausländer und welche wir brauchen. Da beginnt also dann, sich ein sogenannter guter Patriotismus von einem bösen Nationalismus zu scheiden. Beiden ist freilich gemeinsam, dass sie sich positiv auf Staat und Nation oder wie es heute viel moderner ist, auf den Standort beziehen. Die Losung des Standorts ist immer wir zuerst. Vielleicht zum Abschluss nur zum Faschismus. Die Nazis, denke ich mir, haben nur ausgesprochen, was also das bürgerliche System hervorbrachte, nämlich den Unwert. Der Kapitalismus funktioniert dahingehend, dass permanent Verwertung stattfinden muss. Also Kapital ist ja irgendwie auch keine etwas, was man so in der Hinsicht irgendwie angreifen kann, ein Ding, sondern etwas, ein verwertender Wert, also der immer sich irgendwie am Markt irgendwie flüssig irgendwie befindet, entweder in Geld oder in Waren. Also das heißt, im bürgerlichen System ist also eigen, dass er verwertet und dass er entwertet. Die Nazis haben also letztendlich nur ausgesprochen, was das bürgerliche System hervorbrachte, den Unwert. Sie haben also diese Rationalität in ihrem Sinne und auf ihre Weise personalisiert und hierarchisiert. Erschaffen haben sie jenen Unwert nicht. Unwertes Leben, analog also dazu entartete Kunst, musste ausgemerzt werden. Die Eliminierung des Unwerten ist also ein kapitalistisches Programm. Die Nazis haben das ganz wörtlich genommen und dem Markt noch durch den Staat mit aller Brutalität nachgeholfen. War es also die Aufgabe aller sozialer Reformer, den Kapitalismus immer wieder durch fürsorgliche Maßnahmen hin zur Unkenntlichkeit zu gestalten? Darin liegt also, denke ich mir, so etwas wie eine große und aber unwiederbringliche Leistung der Arbeiterbewegung. So war es die Aufgabe der Nazis, Kapitalherrschaft zur Kenntlichkeit zu bringen. Demokratie und Faschismus sind also keine absoluten Gegensätze, in ihren Grundlagen sind sie identisch. Es herrschen, wenn auch anders akzentuiert, Staat und Nation, Markt und Wert. Demokratie und Faschismus haben also das gleiche Betriebssystem des Kapitals. Der Nationalsozialismus stellte also nur ideologisch einen Bruch der Modernisierung dar, strukturell ist er durchaus als Beschleunigung der zu spät gekommenen Deutschen, sowohl was also kolonialistische Raubzüge als auch was Nationalstaatsbildung betrifft, zu begreifen. Das macht also den Faschismus nicht weniger schrecklich, wohl aber die Demokratie mehr schrecklich, konnte sie doch unmittelbar und auch ziemlich kaltschnäuzig an den Ergebnissen des Nationalsozialismus anschließen, vom Volkswagen bis zur Autobahn, von der Arisierung bis zur Industrialisierung. Diese fordistische Zwangsformierung des Nationalsozialismus stellte also in Deutschland den letzten Schub eines nachholenden Sonderwegs der Modernisierung dar. Und so paradox es vielleicht klingt, gerade also der Nationalsozialismus erbrachte den Anschluss an die westliche Welt, an den westlichen Kapitalismus, in dem also Deutschland nun eine zentrale Rolle spielt. Gerade bei der Herausbildung der Nachkriegsdemokratie waren also die vom Nationalsozialismus geschaffenen Grundlagen von entscheidender Bedeutung. Und ich denke mir, man muss diese Kontinuität auch zum Gegenstand der Debatte machen. Nichtsdestotrotz denke ich mir, dass der Nationalsozialismus zur Aufstiegsphase der Weltarbeitsgesellschaft oder des Weltkapitalismus zählte. Er ist also ein spezifisches Produkt einer Durchsetzungskrise. Und während der moderne Rechtspopulismus, also mit dem wir es jetzt zu tun haben, dagegen schon in die Absturzphase dieser Gesellschaft fällt und er reflektiert das auch, dieser Rechtspopulismus, wenn auch in ideologisch verquerer Weise. Vielleicht kann ich es ein bisschen auseinanderlegen, indem ich ein paar so Vergleiche mache. Ja? War es ja der Nationalsozialismus erobernd, so ist es ja dieser neue Rechtspopulismus ausgrenzend, ausweisend und abschotend. War es ja der erstere eindeutig diktatorisch, so ist dem Letzteren die Demokratie, also vor allem wenn man den Haider seine Aufsätze liest und den heute also für den intelligentesten Rechtspopulisten in Europa, die ist eindeutig also auf die Demokratie fixiert oder was sie also darunter versteht. War also der Nationalismus des Nationalsozialismus starr, so ist also der Nationalismus der Rechtspopulisten flexibel. Waren also Erstere prinzipialistisch, so sind Letztere politisch völlig opportunistisch. Konnten Erstere die Massen mobilisieren, so müssen Letztere mit Massenmedienkonsumenten Vorlieb nehmen. Stand also für den Nationalsozialismus eine rabiate nationale Industrie, so kann letztere auf diese Kraft und auf den Zuspruch nicht mehr zurückgreifen. Haider als auch die Glatzen stehen also für Zerfallsprodukte, wenngleich ersterer mir gefährlicher erscheint als die perspektivlos wild gewordenen Schlägerbanden. Ich meine, das nützt jetzt natürlich den Opfern überhaupt nichts, ja. Aber analytisch, denke ich mir, ist es doch wichtig, das zu betonen. Und ich habe das auch unten schon im Plenum gesagt, dieser neue Rechtspopulismus oder Rechtsradikalismus ist also ein Phänomen der aktuellen Krisen und Bedrohungen in den Marktwirtschaftsdemokratien. Er kündet nicht von einer Rückkehr der Nazis, auch wenn die Skinheads meinen, sie seien solche. Was sie subjektiv sind, können sie objektiv nicht mehr sein. Aber gerade, glaube ich, dieser Umstand, der sich zumindest auf einer instinktiven Weise in diesen Typen widerspiegelt, macht sie freilich nur noch blindwütiger. Nicht Faschismus oder Demokratie sind daher also die aktuellen Alternativen, sondern sekundäre Barbarei, vorangetrieben also durch die ökonomischen Krisen auf der einen Seite oder auf der anderen Seite gesellschaftliche Emanzipation. Zu der kann ich jetzt natürlich nicht viel anbieten, aber ich denke mir, man müsste es auf dieser Ebene wieder diskutieren. Von der Demokratie ist aber, denke ich mir, nichts anderes zu erwarten, als sie bisher schon geboten hat. Und ja, es ist eigentlich zu fürchten, dass selbst also ihre besten Zeiten, also wenn ich um ihre besten Zeiten in Deutschland und Österreich hernehme, dann ist das halt irgendwie die Zeiten Anfang der 70er Jahre, charakterisiert durch Politikertypen wie Willy Brandt und Bruno Kreisky. Ich denke mir, dass die besten Zeiten endgültig vorbei sind und was Not täte oder was Not tut, wäre eine Umorientierung emanzipatorischer Theorie und Praxis, die auch versteht, diese bürgerlichen Leitbegriffe Demokratie, Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit auf ihren historischen Stellenwert zu überprüfen und wirklich Neues zu denken. Ich denke mir, das wäre unbedingt notwendig. Gut, ich danke.